Segne unser Reden und unser Hören. Amen. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich nicht persönlich, sondern wahrscheinlich die Cornelia. Also besten Dank, dass ich hier stehen darf heute. Heute geht es um Barmherzigkeit. Letztes Jahr, da waren wir mit unseren Kindern an St. Martin im Gottesdienst für Kindergartenkinder in unserer Kirche in Bad Vilbel. Und Pfarrer Klaus, der schlüpfte da in die Rolle von St. Martin und dem Bettler und von dem Pferd, also hat so drei Rollen gleichzeitig übernommen und hat die Geschichte für die Kinder richtig packend erzählt und so und übertrug das dann auf das Leben der Kinder und der Eltern. Und nach dem Gottesdienst kam mein Sohn ganz aufgeregt zu mir, haben wir uns vor der Kirche irgendwo getroffen, weil war so ein Gewühl da. Und sagte zu mir, ich will jetzt auch zu den armen Leuten und denen ganz viel Süßigkeit geben, weil die haben kein Geld dafür und so. Und ich dachte, boah, toll, wenn mein Sohn das Schicksal von armen Menschen so berührt und er helfen will. Und der Laienprediger in mir, der dachte, oh, stark, wenn eine Predigt solch eine unmittelbare Wirkung hat und so, und dass die Leute gleich was tun wollen, das hat man ja auch nicht immer. Wir haben dann, also ich dachte zuerst, okay, wir gehen vielleicht nach Frankfurt und gehen dann zu den Bettlern und schenken denen irgendwie selbstgebackene Kuchen und so. Aber dann war mir das doch zu riskant. Mit zwei Kindergartenkindern hatte ich ein bisschen Angst, so samstags auf der Zeit, dass mir die Kinder abhauen und so. Und dann haben wir, und außerdem hatte ich nicht so viel Zeit, also sind wir zum Bäcker Eifler gegangen und haben dann ganz viele Stückchen gekauft und sind in die Asylbewerberheime von Bad Vilbel gegangen. Und in der ersten Unterkunft, da hatten wir voll Glück, weil da haben wir gleich ganz viele Kinder getroffen, andere Kinder, denen haben wir dann einige Stückchen geschenkt und die waren richtig glücklich und haben gefragt, warum wir das machen und haben wir denen natürlich auch gesagt und die haben dann Joel gefragt, ob er nochmal wiederkommt und so. Und meine Kinder, die haben dann einen Einblick in die Zimmer von zwei Asylbewerbern bekommen und die Armut, in der die dort leben. Und ich glaube, es war irgendwie für alle ein tolles Erlebnis. Für uns als Schenker und für die Beschenkten war es auch schön, dass sie merken, Mensch, da gibt's Leute, die uns irgendwie was Gutes tun, was Freundliches tun. Und ich habe gemerkt, Barmherzigkeit ist selbst mit so jungen Jahren möglich. Mein Sohn ist gerade mal 5. Und der heutige Predigttext, den wir eben gehört haben, der ist mit Barmherzigkeit überschrieben. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist, haben wir eben gehört. Barmherzigkeit ist sowas wie tätige Liebe, also eine Art Liebe in Aktion. Das Wort Barm in Barmherzigkeit, das stammt wahrscheinlich aus dem Althochdeutschen und hieß früher Arm. Also ein Herz für die Armen, armherzig, barmherzig. Menschen ganz praktisch lieben und Gutes tun, die aus welchen Gründen auch immer Nöte haben. Und der erste Punkt meiner Predigt ist, der himmlische Vater ist barmherzig. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist, so heißt es am Anfang des Predigttextes. Hört man mich eigentlich gut? Okay, perfekt. Das müssen wir rausschneiden fürs Internet. Okay. Viele unserer Verhaltensweisen und Muster, die wir erlernt haben, die haben wir durch familiäre Prägungen übernommen. Und solche Prägungen und Muster sind sehr, sehr stark. Klar, die Familie ist ja auch der erste Bezugspunkt für Kinder in dem Alter, in dem der Charakter geformt wird. Und nun hat nicht jeder ein liebevolles Elternhaus gehabt. Wie soll man Liebe gelernt haben, wenn man im Elternhaus nur Zurechtweisung, Erniedrigung, Gewalt erlebt hat? Und so ist es auch mit Barmherzigkeit. Aber jetzt hat Gott uns in seine Familie adoptiert oder er kann uns adoptieren, wenn wir noch nicht adoptiert sind. Er ist bereit. Du kannst gerne Sohn oder Tochter werden. Und wir haben dann einen Vater im Himmel, der barmherzig ist. Und so können wir uns von unserem himmlischen Vater neu prägen lassen, neue Muster einprägen lassen. Und wie geht das? Indem wir wie in einer Familie ganz normal mit dem Vater zusammenleben, mit ihm reden und auch durch die Bibel auf ihn hören. Und indem wir schauen, wie Gott diese Barmherzigkeit in unserem Leben umsetzt, haben wir das vielleicht schon mal selbst erlebt, dass Gott barmherzig mit uns war. Eine Stelle über Barmherzigkeit ist, als Mose zum zweiten Mal mit zwei Steintafeln auf dem Berg Sinai steht. Also der musste ja die Steintafeln mit den 10 Geboten zweimal anfertigen. Das erste Mal war er wütend gewesen und hat die zerdeppert und so. Naja, da steht in 2. Mose 34, da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Barmherzigkeit gehört zu Gottes Selbstverständnis. Ich bin der barmherzige und gnädige Gott. Und das Volk Israel erlebte diese Barmherzigkeit auf ihrer Wanderung durch die Wüste immer wieder. Gott beugt sich zu den Israeliten herab in seiner gütigen Liebe, in der die Not der Menschen ihn anrührte. Die Israeliten, die hatten ganz existenzielle Nöte. Sie hatten Hunger und Durst, die sind durch die Wüste gelatscht. Und Gott verhalf ihnen zu essen und trinken, indem er mitten in der Wüste Schwärme von Wachteln und eine geheimnisvolle Speise namens Manna und Tau als Getränk anbot. Sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Gott selbst leitete sie durch die Wolken und durch die Feuersäule. Es kam immer wieder zu teils kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Bewohnern der Gebiete, durch die die Israeliten gezogen sind. Gott bewirkte, dass die Konflikte für die Israeliten gut ausgingen. In der Bibel wird immer wieder betont, dass Schwache, Wehrlose und Minderheiten Gott besonders am Herzen liegen. Als die Israeliten sesshaft wurden, da ermahnte er sein Volk, die Ausländer im Land ebenso gut wie die Einheimischen zu behandeln und erinnerte daran, dass sie selbst in Ägypten Flüchtlinge waren. Das steht in 3. Mose 19. Ihm liegen Witwen und Waisen besonders am Herzen, Menschen, die besondere Fürsorge brauchen. Und ehrlich gesagt, ich liebe die Geschichte vom Propheten Elia. Er hatte ursprünglich einige hundert Baalspriester getötet und Priester von so einer fernen Gottheit. Und der war dann dafür von der Königin Isabel mit dem Tod bedroht worden und hat gesagt, wenn dich jemand erwischt, bist du tot. Und der ist dann in die Wüste geflüchtet und wünschte sich nur noch zu sterben. Also man kann da psychologisch ganz viel reininterpretieren und hineindeuten. Ich glaube, der Mann hatte eine schwere Depression. Und Gott schickte Elia einen Engel vorbei, der mit ihm sprach, der ihn anrührte und ihn mit Nahrung versorgte. Elia nahm alles hin und schlief jedes Mal sofort wieder ein. So erschöpft muss er gewesen sein. Und Gott kümmerte sich liebevoll um Elia und lässt ihn nicht los, und bis er wieder zu Kräften kommt und seinen Dienst wieder aufnehmen kann. Und so liegen ihm heute auch noch depressive Menschen und trauernde Menschen und Menschen mit Burnout besonders am Herzen. In Christus lebt diese Barmherzigkeit Gottes weiter. Jesus verbrachte Zeit mit Menschen, die mit der Besatzungsmacht, mit den Römern gemeinsame Sache machten und Leute betrogen und unnötig viel Geld aus der Tasche zogen. Und diese Verbrecher fühlten sich in Jesu Gegenwart besonders wohl, komisch, und hörten ihm zu. Im Beisein von Sündern und Zöllnern erzählte Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und in dieser Geschichte stellt er Gott, den Vater Gott, als geduldig dar, immer bereit zu vergeben. Der Vater rennt seinem Sohn entgegen, als er wieder nach Hause kommt, umarmt ihn und küsst ihn, ehrt ihn mit neuen Kleidern und einem Ring und richtet ihm ein Fest aus. Der verlorene Sohn muss nicht in der zweiten Reihe sitzen. Er bekommt den Ehrenplatz in der Familie. So erhebt Gott Menschen, die zu ihm umkehren. Vielleicht haben Sie selbst schon mal Gottes Erbarmen erlebt, als er sie als sein Kind angenommen hat oder als sie zu ihm zurückgekehrt sind. Jesus wendet sich allen möglichen Kranken zu und heilt sie. Es war ihm nicht unangenehm, Kontakt zu Aussätzigen zu haben, die von ihren Mitmenschen gemieden wurden. Wisst ihr, als ich Jugendlicher war, da war ich nicht aussätzig, aber ich habe mich manchmal so ein bisschen so gefühlt. Ich war nicht krank im Sinne von diesem Aussätzigen in der Bibel, aber ich war sehr schüchtern und ich fühlte mich oft nicht wohl in meiner Haut. Ich war ziemlich groß, bin ich immer noch, Aber irgendwie nochmal, also keine Ahnung, ich habe so 45 Kilo gewogen. Nein, es war Spaß, ein bisschen mehr war es schon. Also war äußerst schlank und so. Und es fiel, hatte ein großes Selbstwertproblem. Und es fiel mir schwer, Freundschaften aufzubauen. Und vom anderen Geschlecht brauchen wir gar nicht zu sprechen. Und selbst in meiner Kirchengemeinde habe ich mich wie so ein Fremdkörper gefühlt. Aber wisst ihr was? Jesus nimmt genau solche Menschen wie mich an. Er wendet sich ihnen liebevoll zu und barmherzig zu. Und das hat er damals bei mir auch gemacht. Und so tut er es heute auch noch. Genau das habe ich erlebt. Und seine Barmherzigkeit hat mein Leben verändert. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Erst wenn wir verinnerlicht haben, wie barmherzig unser Vater mit uns ist und mit unseren Mitmenschen ist, dann können wir Barmherzigkeit auch selbst erlernen. Werdet barmherzig, der zweite Punkt. Wie können wir selbst barmherzig werden? Jesus erzählt im Lukas-Evangelium die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann reist von Jerusalem nach Jericho, kennt fast jeder, ich erzähle es nur kurz für den Fall, dass jemand neu da ist. Der reist auf so einer gefährlichen Strecke von Jerusalem nach Jericho, wird von Räubern überfallen, verprügelt und schwer verletzt liegen gelassen. Ein Priester und ein Tempeldiener gehen einfach vorbei. Nur ein Ausländer, ein Mann aus Samaria, hält an. Er nimmt die Not des Mannes wahr und hat sofort tiefes Mitgefühl mit ihm. Er behandelt seine Wunden mit Öl und Wein und verbannt sie. Er nahm ihn auf seinem Esel mit, kümmerte sich in einem Gasthaus um ihn und zahlte dem Wirt Geld, damit der ihn weiterpflegte. Und er sagt dann noch am Ende, sollte das Geld nicht reichen, bezahle ich es dir, wenn ich wiederkomme, sagt der Samariter. Und an dieser Geschichte sind mir ein paar Punkte aufgefallen. Das erste ist, der Samariter nimmt Nöte um ihn herum wahr und empfindet Mitleid. Und das ist vielleicht der erste Punkt für uns. Was sind Nöte der Menschen um uns herum, in unserer näheren Umgebung, in unserem Stadtteil? Welche Not spricht unser Mitleid an? Immer mal wieder spricht Gott in der Bibel zu seinen Leuten durch Mitleid oder Trauer. Die empfinden dann Mitleid für eine Person und das ist Gottes Reden. Da sagt er zu irgendeinem, ich habe dir Mitleid gegeben, jetzt tu was. Oder Trauer über eine bestimmte Situation. Wer in unserer Gesellschaft, wer in Obertshausen braucht Hilfe und Barmherzigkeit? Ihr wisst es bestimmt selbst am besten, ich zähle trotzdem ein paar auf. Vielleicht Kinder und Jugendliche aus sozial schwachem Umfeld. Viele von ihnen haben mit schwachem Selbstbewusstsein zu kämpfen. Sie werden häufig nicht so gut gefördert wie andere Kinder und erreichen nicht so häufig höhere Schulabschlüsse. Asylbewerber, braucht man nicht viel drüber zu sagen. Homosexuelle, die deswegen ausgegrenzt oder angegriffen werden. Außenseiter, die darunter leiden. Kranke, darunter zähle ich auch Alkohol- und Drogensüchtige. Prostituierte. Viele der Frauen und wenigen Männer werden zu ihrem Geschäft gezwungen oder müssen es aus finanziellen Gründen ausüben. Manche nehmen Drogen, um es ertragen zu können, und manche spalten auch einen Teil ihrer Persönlichkeit ab, während sie ihrem Business nachgehen. Leute, die nicht wissen, dass sie einen Vater im Himmel haben, der sie liebt. Alleinerziehende, Väter oder Mütter, egal. Obdachlose, Arbeitslose, Verschuldete, alte Menschen, die nicht mehr so kräftig sind oder nicht mehr so gesund sind. Viele Menschen in unserer Gesellschaft haben Nöte und wir können lernen, uns von Gott zeigen zu lassen, wo unsere Hilfe gebraucht wird. Welche Not spricht dich an? Was erregt unser Mitgefühl oder welchen Zustand finden wir unerträglich und ungerecht? Es kann sein, dass Gott dadurch zu uns spricht. Der nächste Punkt bei dem Samariter ist, der Samariter verurteilt den Verletzten nicht. Hey Iman, du hättest ja mal einen Selbstverteidigungskurs machen können. Ciao. Oder Samariter konnten nicht so gut mit den Juden. Vielleicht hätte er auch sagen können, hey, ich mag keine Juden, die Juden waren immer gemein zu mir. Ciao. Oder, hey Mann, ich kenne, der Weg hier ist ziemlich gefährlich, ich kann dir einen sichereren Weg sagen. Hätte dem in der Situation bestimmt auch nicht geholfen. Gut, dass der Samariter nicht so mit dem Verletzten gesprochen hat. Und das hätte ihm wirklich kaum geholfen. Letzten Endes ist es in dem Moment zweitrangig, warum ein Mann oder eine Frau alleinerziehend ist. Diese Menschen haben im Moment alle Hände voll zu tun, den Lebensunterhalt zu verdienen und sich noch um die Kinder zu kümmern. Eine Kollegin von mir, die auf meiner Dienststelle arbeitet, die hat durch diese Doppelbelastung, also die musste Vollzeit arbeiten, weil sie sich auch eine Wohnung in Frankfurt leisten wollte, die hat dann einen Burnout erlitten. Und ich glaube, eine Verurteilung, und sei sie auch nur in Gedanken so, ihr hättet ja auch zusammenbleiben können oder so, hilft im Moment niemandem weiter, sondern macht die Lage für die Betroffenen nur noch schwerer. Richten und verurteilen steckt Mitmenschen in Schubladen, aus denen sie schwierig oder gar nicht wieder herauskommen können. Und diese Stelle, von wegen, dass wir nicht richten sollen, wird häufig missverstanden. Wir sind auf der anderen Seite, auf der einen Seite sollen wir nicht richten und verurteilen, und auf der anderen Seite werden wir von der Bibel aufgefordert, ständig zu beurteilen, ob Ansichten oder Verhaltensweisen richtig oder falsch sind. Nur weil wir Menschen für ihr Verhalten nicht verurteilen, müssen wir es nicht gut finden oder sogar selbst annehmen. Und vielleicht ergibt sich ja irgendwann in der Zukunft, wenn die Person, zu der wir gut und barmherzig sind, stabil sind, ergibt sich vielleicht eine Gelegenheit, einen guten Impuls für die Zukunft zu setzen. Der nächste Punkt beim Samariter ist, der Samariter gibt, was er hat. Er opfert Zeit, sich um den Verletzten zu kümmern. Er opfert seinen Wein, sein Öl, sein Verbandszeug und sein Geld, damit der Verletzte gut versorgt wird. Barmherzigkeit ist, wie jede Form der Liebe, ein Opfer. Im Gegensatz zum Priester und zum Tempeldiener nimmt er in Kauf, sich schmutzig zu machen. Barmherzigkeit kostet Zeit. Wenn uns eine Not anspricht, dann werden wir Zeit opfern müssen, um sie zu bekämpfen. Vielleicht müssen wir ein anderes Hobby reduzieren oder aufgeben, um Nachhilfe zu geben, um eine Theater- oder Breakdance-Gruppe in einer Plattenbausiedlung anzubieten oder sich regelmäßig mit älteren Mitmenschen zu treffen und Freundschaften mit ihnen aufzubauen. Ist hier jemand dabei, der Breakdance macht? Nee, okay. Alles gut. Wir haben einen Asylbewerber in Bad Vilbel, der bietet eine Breakdance-Gruppe an. Ziemlich cool. Barmherzigkeit kann Geld kosten. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie eine Not nachhaltig gelindert werden kann, und es kostet Sie Geld, ebenso wie den Samariter. Mein Freund Reza, von dem sehen wir nachher noch ein Video, der war bis vor kurzem Asylbewerber, und er erzählt anderen Asylbewerbern vom Evangelium und hat schon viele Gemeinden in so Asylbewerbercamps gegründet. Und obwohl er selbst nicht viel Geld zur Verfügung hat, opfert er das, was er hat, um seinen Mitmenschen Bahntickets zu ermöglichen, um zu Treffen zu fahren, für Asylbewerber zu kochen und sie zum Essen einzuladen. Im Vergleich zu dem, was er bekommt, gibt er unglaublich viel aus. Es ist seine Investition, eine Investition in Gottes Reich. Und er hat mir immer gesagt, Arndt, ich bin mit 10 Cent nach Deutschland gekommen, und wenn ich aus Deutschland gehe, dann werde ich auch nur 10 Cent haben. Den Rest kann ich hier investieren. Saubere Einstellung. Barmherzigkeit kann Geduld und Nerven kosten. Rückschläge gehören dazu. Ich habe mich mal mit einem Alkoholiker angefreundet und wir hatten einige sehr nette Gespräche, aber wenn es um das Thema Alkohol ging, dann sagte mir mein Freund, dass ich trinke halt sehr gerne. Und ich dachte mir so, ja, bis zur Bewusstlosigkeit und so. Ne? Und es kann sein, wenn Sie sich engagieren, wenn Sie barmherzig sind, dass der Gefängnisinsasse, den Sie besuchen, wieder Rauschgift verkauft. Es liegt teilweise nicht in unserer Hand, was Menschen mit ihrem Leben machen. Wir können nur unsere Barmherzigkeit anbieten. Der nächste Punkt ist, der Samariter hat einen Plan. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Samariter einen Plan hat, Verletzte zu suchen, zu finden und zu retten. Er reist genau auf dieser gefährlichen Straße. Es ist bekannt, dass diese Straße gefährlich ist. Er hat alles dabei, was man für eine Rettung braucht. Er hat einen Esel als Transportmittel, um da Verletzte drauf zu transportieren. Er hat Wein und Öl und Verbandszeug dabei. Und er bringt den Verletzten dann zu einer Gaststätte, zu einer Herberge. Und der Wirt aus der Gaststätte, der scheint ihn schon zu kennen. Der Samariter sagt ihm nämlich, solltest du mehr Geld benötigen, dann gebe ich es dir beim nächsten Mal. Der Wirt glaubt ihm. Er geht davon aus, dass der Samariter wiederkommen wird. Ah, boah, gut, der kommt regelmäßig, der bringt immer hier die Verletzten an und so, ne? Vielleicht ist er regelmäßig mit Verletzten in dieser Herberge und hat sich dieses Vertrauen verdient und erarbeitet. Und auch wir müssen bereit sein, dahin zu gehen, wo wir die verletzten Menschen finden. Einen Plan haben. Ins Asylbewerberheim, ins Obdachlosenwohnheim oder in die Hochhaussiedlungen. Der Simon Kümmling aus eurer Gemeinde, der ist mit seinem Kumpel zusammen in Wetzlar extra nicht in den schönen Bereich von Wetzlar gezogen, sondern in die Hochhausgegend, weil sie gesagt haben, wir wollen Kontakt zu den Leuten in der Hochhausgegend haben. Wir wollen Kontakt zu den Leuten haben, die die Gesellschaft vielleicht so ein bisschen abgeschrieben hat. Coole Sache, echt stark. Und wir brauchen einen Plan, wie wir, wenn wir gefunden haben, wie gehen wir vor, wie gehen wir dahin, dann brauchen wir einen Plan, wie wir die erkannte Not lindern können. Barmherzigkeit soll nicht mich aufwerten, sondern sie soll dem Menschen helfen, dem ich helfen will. Sie soll auch nicht abhängig von mir oder von anderen Menschen machen, sondern letztlich helfen, dass der Betroffene wieder selbstständig leben kann. Ich habe mich ein paar Mal schlecht gefühlt, als ich Bettlern Geld gegeben habe. Wahrscheinlich habe ich zu viel über die Bettelmafia gehört oder so. Und beim letzten Mal, als ich in so einem Fastfood-Restaurant saß und angebettelt wurde, da habe ich den jungen Mann zum Essen eingeladen. Wir haben uns vorgestellt, so wie das eben ging. Also er kam aus Rumänien, hat mir so seinen Pass hingehalten und so. Also konnte nicht so gut Deutsch oder Englisch. Es hat sich so ein nettes, radebrechendes Gespräch ergeben und ich habe ihm davon erzählt, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt und so. Und ich habe das Gefühl, dass es besser war, als hätte ich ihm einfach Geld gegeben. Lasst uns kreativ werden. Womit können wir Menschen vielleicht auch nachhaltig helfen? Babysitten bei Alleinerziehenden, Mikrokredite in arme Länder anstatt einfach Spenden? Wir brauchen Gottes Weisheit und Kreativität, um den Nöten zu begegnen, damit wir sehen können, wo wir unsere Freunde hinführen können. Und ich glaube, das ist Teil unserer Berufung, das ist unsere Berufung, so zu handeln. Und ich glaube auch, dass Gottes Reich wächst, wenn Menschen Barmherzigkeit erleben und erfahren, dass es einen barmherzigen Gott gibt. Stellt euch vor, ehemalige Hilfsbedürftige werden frei und dankbar und preisen mit uns den Erfinder der Barmherzigkeit. Darum, lasst uns barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.